Ja, wir haben diesen Text gehört und ich freue mich, dass ich heute unter euch sein darf. Auch mal ein Wort in die Richtung. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir auch einmal Gott die Ehre geben wollen, aber weil wir selbst auch für unser Leben etwas mitnehmen wollen, denke ich. Und das Thema mit der Liebe Gottes, das war mir schon lange wichtig, weil ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Hier in meiner Elberfelder Bibel ist der Text überschrieben, die Liebe als der einzige richtige Beweggrund im Dienst. Als der einzige richtige Beweggrund im Dienst. Da muss man sich schon die Frage stellen, was bewegt mich denn eigentlich in meinem Dienst, in meinem Leben? Und ich denke, er ist ja nicht nur für die Leute, die irgendwo im Dienst stehen, sondern er ist eigentlich für jeden Christen gedacht. Die Liebe Gottes in unserem Leben. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, passierte ja einiges. Und er offenbarte sich zum Beispiel mehrfach seinen Jüngern. Und dann haben wir hier diese besondere Offenbarung. Und wir sehen, hier fixiert sich auf einmal alles auf eine bestimmte Person. Und das ist Petrus. Petrus steht also im Fokus der Liebe Gottes. Jeder Mensch, denke ich, steht im Fokus der Liebe Gottes. Hier steht Petrus in diesem Fokus. Und er bekommt diese Frage gestellt, hast du mich lieb? Könnte man vielleicht sagen, ist das denn überhaupt nötig, dass man solche Fragen gestellt bekommt? Manchmal stellt ja unser eigener Partner, meine Frau, stellt mir die Frage, hast du mich lieb? Kann ich auch sagen, ist das überhaupt noch nötig? Du weißt das ja alles, ne? Aber diese Frage wird gestellt und diese Frage hat eine Bedeutung. Und es ist einfach, diese Frage, die hat eine zweifache Bedeutung. Einmal geht es hier um die tiefe göttliche Liebe, die auch im Alten Testament das Gesetz verlangt hat. Als Jesus diese Begegnung hatte mit dem reichen Jüngling, wurde diese Frage auch aufgeworfen. Und Jesus sagte in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also hier geht es um die Liebe von Gott, die Liebe Gottes. Und wie stellen wir uns überhaupt zu dieser Liebe Gottes? Und dann ein zweiter Gedanke ist auch noch die hier drin, zumal diese Liebe, wo man jemand sagt, Mensch, ich hab dich ganz gern, du bist ganz nett, ne? Also so eine Art freundschaftliche Liebe, die aber eben nicht über das hinausgeht. Und jetzt kriegt Petrus also diese Frage gestellt und vielleicht erinnert er sich jetzt in diesem Augenblick an sein Leben, an seine Vergangenheit, wie selbstsicher er sein Leben führte und wie er versuchte, aus eigener Kraft Gott zu lieben, aus eigener Kraft. Wie er sich in die Höhle des Löwen wagte, und dort den Herrn dreimal verleugnet hat. Damit hat er selbst nicht gerechnet. Auf keinen Fall. Denn von dem, wie er sich vorher verhalten hat, hat er gedacht, das wird mir nie im Leben passieren, dass ich meinen Herrn verleugne. Ich würde sogar für ihn sterben. So weit ist er gewesen. Und was macht Jesus? Wir würden wahrscheinlich jetzt mal die Gelegenheit ausnutzen und sagen, jetzt mal eine Moralpredigt halten, mal, wie kannst du, wieso hast du das nur gemacht und so weiter. Aber Jesus macht das nicht. Jesus stellt ihm diese Frage, hast du mich lieb? Und mit dieser Frage und mit diesen Antworten, die da kommen, ruft er ihn gewissermaßen den Petrus auch in die Nachfolge. Wenn er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ich habe zu dieser Predigt drei Punkte und mein erster Punkt, die Liebe Gottes und die Nachfolge. Man kann sich ja die Frage stellen, was hat Liebe mit Nachfolge zu tun, aber wir wollen mal ein bisschen drüber nachdenken. Petrus gehörte eigentlich zu denen, zusammen mit Johannes und Jakobus, die irgendwie bevorzugte Jünger waren. Die durften mit an Stellen sein, da durften die anderen eben nicht dabei sein. Also die hatten schon eine gewisse Bevorzugung, würde man heute sagen. Sie waren Zeugen von Wundern und Auferstehung in besonderer Weise und sie begleiteten Jesus auch dann, wenn die anderen zum Beispiel längst abgerückt waren. Und wenn wir den Petrus anschauen, kaum jemand war so nah an Jesus gewesen wie der Petrus. Er war ja sogar der Wortführer gewesen, der immer wieder das Wort ergriffen hatte. Und er war bereit, für Jesus alles zu geben, selbst für Jesus zu sterben. Und dennoch stellt Jesus ihm hier diese Frage: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb, Petrus? Petrus soll sich genau überlegen, aus welchem Grund er Jesus nachfolgen wird. Es passiert da gleich Folgendes bald, ne, dass Jesus in den Himmel auffahren wird und dass seine Jünger hier auf dieser Erde sind und dass sie diesen gewaltigen Auftrag kriegen, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und aus welcher Motivation machst du das? Sein Motiv aus Liebe zu Gott? Ist das so? Spätestens hier wird auch uns diese Frage gestellt. Aus welchem Grund, lieber Christ, machst du eigentlich, was du machst? Dem Ältesten, dem Pastor, dem Gottesdienstleiter, dem Prediger, der hier steht, dem Gastprediger, den Kindermitarbeitern, dem Seelsorger und allen anderen, den Missionsleitern, aus welchem Grund, aus welcher Motivation machst du, was du machst? Diese Frage geht jeden Christen an. Und ich glaube, der Herr stellt uns auch diese Frage immer wieder, weil man ja doch leicht in so ein Fahrwasser hineingeraten kann. Warum diese Frage? Ich denke, Jesus will nicht so ein oberflächliches Ja, okay, in Ordnung, sondern er möchte eine andere Entscheidung. Er möchte nicht so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, dass wir aus diesem Gefühl heraus so eine Entscheidung treffen, sondern er möchte, dass das aus der Tiefe unseres Herzens geschieht, dass wir ihm nachfolgen wollen. Eine Entscheidung aus Liebe zu Jesus. Und wenn man sich so die Werbung anschaut, was machen die? Die versuchen die Leute, die Menschen zu locken für ihre Entscheidung, die sie dann treffen sollen. Mit allem Möglichen wird der Mensch gelockt. Aber Jesus lockt seine Jünger nicht in die Nachfolge. Er macht keine Beschönigungen. Er sagt nicht, wird schon wieder, wird alles gut und wirst keine Probleme haben, wenn du mir nachfolgst. Und egal aus welchen Motiven du das machst, Hauptsache du machst was. Im Gegenteil, Jesus weist auch auf die Konsequenz der Nachfolge hin. Er sagte einmal zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Und es geht um Jesus Nachfolgen. Und ich denke, wenn es um Macht geht, wenn es um Erfolg geht, wenn es um Selbstverwirklichung geht in der Welt, das ist in. Und das ist manchmal auch unter uns Christen in. Aber wenn es um, wie soll man sagen, Nachfolge geht, die ist nicht so beliebt, oder um Selbstverleugnung geht, das ist nicht so beliebt. Ich glaube, das ist in unserem Leben so. Denn wer Jesus nachfolgt, kann große Probleme kriegen. Wir beten zum Beispiel für die Christen in der Welt, die verfolgt werden, die große Schwierigkeiten haben, die nicht mehr gewollt werden, nicht mehr im Land gewollt werden, nicht mehr als Christ gewollt werden. Die kriegen ganz große Schwierigkeiten. Wir leben ja noch in einer sehr guten Freiheit hier in unserem Land. Wir werden belächelt, wir werden vielleicht auch gehasst, wir werden vielleicht manchmal benachteiligt, weil wir Christen sind. Aber dabei bleibt es ja oft auch. Jesus nachfolgen hat mit Selbstverleugnung zu tun. Und da stehen wir in einem geistlichen Kampf. Und das nennt die Bibel eben Selbstverleugnung. Das bedeutet, nicht mehr sich selbst in den Vordergrund stellen, in die Mitte stellen, sondern Jesus Christus soll in der Mitte meines Lebens sein. Nicht aus Eigenliebe, sondern aus Jesusliebe. Das ist eigentlich wichtig. Ich glaube, dem Herrn kommt es gar nicht so sehr darauf an, was wir alles machen und was wir alles leisten und dass wir nachher unwahrscheinlich viel vorzuweisen haben, sondern ich glaube, es kommt ihm wirklich darauf an, aus das Motiv. Ne? Das Motiv, aus welchem Grund machst du das überhaupt? Ist es aus Liebe zu mir? Und deshalb ist es auch diese Frage hier: Hast du mich lieb? Diese Frage ist auch eine Beziehungsfrage. Wie sieht meine Beziehung zu meinem Herrn aus? Die Liebe und die Nachfolge. Die wichtige ist, Nachfolge ohne Liebe gibt es nicht. Die sieht wenigstens ganz schön dumm aus. Und ein zweiter Gedanke, die Liebe Gottes, die Agape. Und ich glaube, aus uns heraus, aus eigener Kraft, aus eigener Liebe, können wir Gott nicht lieben. Können wir Menschen nicht lieben? Können wir unsere Feinde nicht lieben? Da geht das einfach nicht. Denn selbst diese Liebe will Gott in uns bewirken. Das macht die Bibel deutlich. Im ersten Johannesbrief, da steht in Kapitel 4, Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich finde, das ist ein wunderbarer Vers. Welche Religion kann das von ihrem Gott sagen? Dieser Gedanke ist mir gekommen, dass Gott wirklich die Liebe in Person ist. Selbst die Israeliten im Alten Testament konnten das nur ahnen. Sie bezeugten mehr die Majestät, zum Beispiel die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Aber die Liebe Gottes, dass Gott Liebe in Person ist, das ist etwas Gewaltiges. Und wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken, dann haben wir einmal eine leidende Liebe Gottes. Eine leidende Liebe Gottes. Gott hat seinen Sohn für uns gesandt, für die Menschen gesandt in diese Welt. Er liebte uns, und das gibt es in keiner Religion. Er liebte uns, heißt in der Bibel, als wir noch Feinde waren. Da hat er die Menschen schon geliebt. Gott leidet an der Welt. Und er leidet auch an der verdorbenen Welt, an der vom Satan beherrschten Welt. Und dass es so chaotisch in dieser Welt zugeht. Gott leidet daran. Aber sein Leiden endet nicht in der Tatenlosigkeit. Dass er sagt, naja, da können wir halt nichts dran machen. Und das führt mich zum zweiten Gedanken hier. Wir haben die leidende Liebe Gottes und wir haben auch die wirkende Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Genau genommen erkennen wir erst an Jesus Christus, was Liebe Gottes ist. Wir Menschen kennen eigentlich nur so eine Art eigensüchtige Liebe. Zum Beispiel, Eltern lieben ihre Kinder in ihren Kindern sich selbst so ein Stück. Oder wenn es um die Liebe zwischen Mann und Frau geht, dann sucht man oft so eine Art Selbstbestätigung. Die menschliche Liebe steht in der Gefahr, auf sich selbst zu beziehen, sich auf sich selbst zu beziehen und den eigenen Vorteil darin zu suchen. Darin besteht eigentlich die menschliche Liebe. In der Gefahr stehen wir immer wieder. Wir müssen uns da immer wieder auch vom Herrn korrigieren lassen, von Jesus korrigieren lassen. Aber die Liebe Gottes, und das macht uns auch dieser Bibeltext deutlich, sie bleibt nicht bei sich selbst. Sie kommt selbst zu den Menschen im Sohn. Gott sendet seinen Sohn zur Versöhnung für die Menschen mit sich. Und der Grund unseres Heils besteht deshalb nicht in uns selbst. Nicht in uns selbst. Sondern in der freien, unverdienten, barmherzigen Liebe Gottes zu uns. Wir haben die leidende Liebe Gottes, wir haben die wirkende Liebe Gottes und wir haben die bleibende Liebe Gottes. Die bleibende Liebe Gottes. Wer in der Liebe Gottes bleibt, ist erst befähigt, andere zu lieben. In dieser Liebe, bleibet in meiner Liebe, hat Jesus gesagt, dieses Bleiben. Den Nächsten zu lieben, sich selbst wie sich selbst, das können wir nicht aus uns, das können wir nur aus dieser Liebe Gottes heraus. Den Bruder, die Schwester im Herrn, die Feinde lieben, nur wenn die Liebe Gottes uns bestimmt. Und wir haben noch ein viertes, wir haben die entscheidende Liebe Gottes. Die entscheidende Liebe Gottes. Gott hat sich für uns entschieden. Er hat sich für uns entschieden, als wir noch nicht fähig waren, dass wir uns für ihn entscheiden. Da hat Gott schon die Entscheidung getroffen, dass er sagt, ich will, dass du mein Kind wirst. Ich will, dass du gerettet wirst. Und somit hat er seine Liebe in dieser Welt entfaltet. Er hat sie gewissermaßen sichtbar gemacht. Und die volle Entfaltung der Liebe Gottes finden wir in Johannes 3, Vers 16. Das war mal ein Vers, ein Lieblingsvers zum Auswendiglernen. Und dieser Vers drückt das so stark aus. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das große Merkmal der Liebe Gottes. Sie schenkt sich bedingungslos und sie, das muss man dazu sagen, und sie zwingt sich niemanden auf. Also Gott macht kein Zwangschristsein, sondern das ist ein freiwilliger Schritt mit den Menschen, die wir zu tun haben. Deshalb ist es unsinnig, wenn wir versuchen, Menschen mit überredenden Worten, würde Paulus sagen, zu bekehren. Das ist eigentlich unsinnig, sondern das muss wirklich aus dem Herzen heraus geschehen. Und wenn sich Menschen Jesus anvertrauen, das macht die Bibel ja deutlich, wer bewusst zu Jesus Ja sagt, sich seine Sünden vergeben lässt und seinen Erretter, Jesus als seinen Retter annimmt, wird die Liebe Gottes in seinem Leben erfahren. Und das ist einfach wichtig. Dann haben wir die Liebe Gottes in uns drin. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt, die Liebe Gottes in unserem Leben. Die Liebe Gottes in unserem Leben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, hat der Apostel Paulus gesagt in Römer 5, Vers 5. Da ist also was passiert in unserem Leben, als wir Christen wurden. Wenn jemand Christ wird, passiert ja einiges in seinem Leben. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Er kriegt eine neue Identität. Er kriegt eine neue Familie. Er hat auf einmal eine Gemeinde. Also er hat auf einmal neue Geschwister. Neben den leiblichen Geschwistern hat er geistliche Geschwister. Und damit wir dieses Geschehen auch verstehen oder kapieren oder damit es in unserem Leben auch irgendwie deutlich wird, dass wir es vielleicht irgendwie begreifen, sagt die Bibel, hat Gott uns seinen Geist gegeben. Und mit seinem Geist, mit dem Heiligen Geist, hat Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Das ist also passiert. Es gibt ja Christen, die beten, Herr, gib mir deine Liebe. Die Liebe ist da, sondern ich muss sie nur gebrauchen. Ich will mal ein ganz simples Beispiel sagen. Ich habe gestern in unsere Autos Frostschutz eingefüllt, weil es... Das wird ja so kalt und wird immer kälter. Und dann habe ich das Ganze eingefüllt. Und wenn ich jetzt Auto fahre, kann ich ja sagen, ich brauchte Frostschutz. Ich könnte ja darüber nachdenken, damit meine Scheibe jetzt endlich sauber wird. Aber das Einzige, was ich eigentlich tun muss, ich muss da diesen Hebel bewegen und zack, dann kommt das Wasser auf die Scheibe und die Scheibe wird wieder sauber. Die Bibel macht deutlich, Gott hat seine Liebe in uns hineingelegt, die ist in uns ausgegossen und von der Zeitform ist es geschehen in der Vergangenheit, also als wir uns bekehrt haben, als wir Jesus als unseren Herrn und Retter aufgenommen haben, da hat Gott durch seinen Heiligen Geist die Liebe Gottes in uns hineingelegt. Was machen wir damit? Das ist ja die Frage. Wir haben Gottes Liebe empfangen und die Bibel sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und ich denke, desto mehr wir uns von Gottes Geist erfüllen lassen, desto mehr wir Raum Gottes Geist geben in unserem Leben, desto mehr wird die Liebe Gottes uns durchfluten, damit die Liebe Gottes ganz praktisch in unserem Leben wird. Das ist nämlich der Gedanke dabei, dass das auch sichtbar wird. Gott hat uns ja nicht die Liebe gegeben, oder Gott hat ja auch nicht aus dem Himmel heraus gesagt, ich liebe euch alle und ich freue mich, dass ich euch liebe und so weiter, sondern er hat ja ein Zeichen gegeben. Er ist ja selber gekommen. Und genauso sollen wir auch die Liebe Gottes zu den Menschen hin transportieren. Jesus gab die Liebe als Kennzeichen der Christen. Einmal sagte er, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe untereinander habt. Nicht, wenn ihr Hass untereinander habt, wenn ihr euch nicht vertragt, wenn ihr genau macht, wie die Welt macht, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran erkennt man also echte Jünger in der Nachfolge, dass sie auch mit der Liebe Gottes leben? Das ist so wichtig. Und das möchte uns auch dieser Text hier sagen. Ein Gedanken, die Religion der alten Griechen und Römer war damals ja sehr äußerlich sehr tolerant gewesen. Die Römer waren sehr tolerant. Jeder hatte seinen eigenen Gott. Und du konntest glauben, was du wolltest. Diese Toleranz hatten sie. Aber was war? Der Unterschied zwischen Arm und Reich war enorm groß. Die armen Menschen, die haben keine Chance gehabt. Es gab damals noch keine Sozialhilfen. Und nun gab es die Christen. Und die Christen behaupteten, höchst intolerant zu sein, dass es nur einen wahren Gott gibt, den Erlöser Jesus Christus, der am Kreuz für die Menschen gestorben ist. Die Christen waren denen, das muss man dazu sagen, die am Rande der Gesellschaft lebten, offen. Die Römer und Griechen verachteten die Armen und die Christen versorgten sie, und zwar auch die aus anderen Religionen. Also für die Christen waren die Menschen, egal was sie glaubten, die in Not waren, wichtig. Sie wollten diesen Menschen helfen. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kam es dazu, dass der Glaube an diesen einen Gott zu so einem Verhalten führte? Dass sie so aufopferungsvoll waren, sich um die Ärmsten der armen Menschen kümmerten. Und warum haben das die Römer und die Griechen nicht gemacht? Die Mittel hätten sie gehabt. Und ich denke, das war so, im Herzen ihrer Weltanschauung stand ein Mann, der für seine Feinde gebetet hat, der für seine Feinde gestorben war. Und wenn sie praktisch das taten, was sie taten, dann schauten sie auf diesen Mann, dann schauten sie auf dieses Kreuz und dann sahen sie Jesus, der dort für die Welt, für die Sünde der Welt gestorben ist, der dort für seine Feinde gebetet hat, der dann noch ein Gespräch mit zwei Verbrechern angefangen hat und hat den einen noch dazu gebracht, dass er sich bekehrt hat, der in den Himmel versprochen hat, der gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie handelten aus Liebe, weil sie die Liebe an Jesus persönlich gesehen haben. Und deshalb haben sie das so gemacht. Und wenn sie auf Jesus schauten, konnten sie eben nicht anders. Und nun sagt die Bibel, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. An der Liebe werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott hat seinen Kindern seine Liebe ins Herz gegeben, ins Leben gegeben. Es ist die Liebe Gottes, mit der Gott uns liebt. Aber dann soll diese Liebe auch unser Tun, unser Handeln bestimmen. Gott hat uns dazu erwählt, möchte ich mal sagen, dass wir diese Liebe hineintransportieren. Diese Liebe leben in unserer Familie, auf unserem Arbeitsplatz, da wo wir sind. So tragen wir die Liebe Gottes in diese Welt. Die Liebe Gottes hat eben auch diesen Namen Jesus. An Jesus sollen die Menschen erkennen, dass sie den Retter brauchen. Und deshalb soll die Liebe Gottes, möchte ich mal sagen, ganz praktisch in unserem Leben sichtbar werden. Das ist eigentlich so ein Gedanke, der uns auch dieser Text sagt hier. Petrus glaubte, seinem Herrn voll und ganz zu lieben. Er setzte sich mit Worten und Taten für Jesus ein und immer wieder war er derjenige, der die Sache richten wollte. Und dennoch musste Jesus ihn richten, ihn zurechtrichten, weil er sein eigenes Leben mehr liebte als Jesus. Petrus sagt, ich finde das sehr interessant, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt das doch. Mensch, da war ja so richtig traurig in der ganzen Situation, dass er solche Fragen gestellt kriegt. Und das hat mich so daran erinnert, an diese Frau, an diese Sünderin, die man zu Jesus mal die Begegnung hatte und wo Jesus seinen Zuhörern dann sagte, ihr sind viele Sünden vergeben und darum hat sie viel Liebe gezeigt. Und wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das heißt nicht, dass wir viel sündigen sollen, sondern das ist ein Zustand. Und aus diesem Zustand heraus hat diese Frau so in liebevoller Art und Weise gehandelt. Warum konnte Petrus die Frage ehrlich bejahen? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus brauchte nach seiner Verleugnung, er hat den Herrn dreimal verleugnet, mehr Vergebung als die anderen in diesem Augenblick. Und er war abhängiger von der Gnade Gottes als die anderen. Die anderen, die sind auch weggelaufen. Die haben auch Jesus im gewissen Sinne verleugnet. Aber Petrus hatte vorher gesagt, ich werde für dich sterben. Und deshalb liebte er Jesus mehr als die anderen. Petrus konnte das wirklich sagen: Ja, Herr, du weißt. Er hätte vielleicht auch sagen können: Herr, du weißt, denn du hast mir so viel vergeben. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe dich verleugnet. Ich verstehe das bis heute nicht. Aber Herr, bei dir habe ich Vergebung gefunden. Mancher Christ liebt statt Jesus seinen Eifer, seinen Einsatz, seine Erkenntnis, sein Wissen, sein Geldbeutel, sein Aussehen, seine Gaben. Aber ich denke, alle unsere Bemühungen werden an der Liebe gemessen, an unserer Liebe zu Jesus. Wahre Liebe setzt sich ein, ein letzter Gedanke. Und darum sagt Jesus dem Petrus: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Petrus bekommt das Hirtenamt beziehungsweise ein Leitungsamt, und Jesus vergibt ihm seine Verleugnung und sein Versagen. Und Vergebung bedeutet für einen jeden von uns, egal ob wir den Herrn verleugnet haben oder was wir gemacht haben, Vergebung bedeutet immer einen Neuanfang. Und Vergebung bedeutet auch einen Auftrag. Weide meine Lämmer bedeutet Vergebung und Auftrag in einem. Wahre Liebe setzt sich ein, und die Liebe Christi treibt uns dazu an. Die Liebe Gottes in unserem Leben, sie befähigt und motiviert uns zu einem Leben mit Gott und zum Dienst für Gott. Und das wünsche ich uns, dass wir, ja, dass das wirklich so ist, dass wir Gottes Liebe in unserem Leben erfahren und weitergeben können. Und dass wir das wirklich auch wollen. Amen.